Und wir haben gemerkt, das Wort von Christus soll reichlich unter euch wohnen. Lehret und ermahnet einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und singet Gott dankbar in euren Herzen. Das ist wie das, was Christus möchte, dass sein Wort in uns ist und dass wir einander gegenseitig ermahnen. Mit Lobgesängen, mit Psalmen, mit geistlichen Liedern und Gott dankbar sein. Das haben wir vorher schon gemacht. Darum machen wir das. Oder so, wenn wir zusammenkommen, dass wir Gott loben, in Ehren und mit unseren Erlebnissen ehren. Und die anderen Stimmen und Ratgeber, sei es Musik, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Filme, Freunde, Kollegen, Internet und was wir da alles haben, ist immer die Frage, was für Werte, welche Weltanschauungen kommen da rein, wie beeinflussen die uns und was für Zerrbilder und Lügen werden vermittelt und dass wir hier eben wachsam sind und den Filter aufsetzen und uns überlegen, was ist Gott wohlgefällig. Dann haben wir das letzte Mal angeschaut, Versuchung. Versuchung ist sozusagen ein Herztest, wo Gott unser Herz testet. Da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und die Frage, ja, ist denn Gott wirklich dein Schatz? Oder ist er einfach sonst noch so irgendjemand nebenbei, ein Wunscherfüller, eine Notabsicherung? Oder ist er wirklich das Zentrum von meinem Leben? Nicht, was aus dem Mund rauskommt, macht... Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Also nicht das, wo man isst, hat Jesus dort gesagt, sondern eben das, was rauskommt aus dem Herzen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Also nicht das, was wir essen, mit dem Mund macht uns unrein. Das ist im Zusammenhang von den jüdischen Reinheitsvorschriften, muss man das verstehen. Im jüdischen religiösen System, da hat es reine und unreine Speisen gegeben. Und wenn man von diesen unreinen Speisen gegessen hätte, dann hätte man sich eben verunreinigt. Es ist nicht nur ums Essen gegangen, sondern es ist auch noch um Gegenstände gegangen, die man nicht anlegen darf, die man sich sonst verunreinigt. Oder es ist um, wenn man mit Leuten, die aus den Völkern sind, also mit den Heiden, wenn man mit denen zusammen ist oder in denen in ein Haus würde gehen, würde man sich verunreinigen. Das ist das, die Vorstellung im Judentum. Rein heisst, ich muss mich von den anderen, vom Unreinen fernhalten. Und das waren immer äußerliche Sachen. Versteht ihr das? Ich glaube, es wäre schon dann nicht äußerlich gedacht von Gott. Aber die Juden haben es so verstanden. Und darum sagt Jesus hier, nicht das, was von außen her in Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern das, was von innen her hineinkommt, ins Herz hinein und auch das, was wieder aus dem Herz rausgeht, ist letztendlich das, was der Mensch verunreinigt. Wir haben dann gesehen, das Gebet und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Vielleicht habt ihr das gesehen, jetzt ist das in der Tagesschau, jetzt ist das gerade das Thema gewesen, die Welschen. In Frankreich hat man das Gebet jetzt den Satz jetzt verändert. Das heisst jetzt nicht mehr, führe uns nicht in Versuchung, sondern das heisst jetzt, lass uns nicht in Versuchung geraten. Also auf Deutsch ist es noch nicht abgesegnet. Natürlich höchst umstritten, aber in der Hoffnung für alle steht es schon seit etwa 30 Jahren so, in der neuen Genfer Übersetzung auch. In der Neues Leben Bibel heisst, lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Oder in der guten Nachricht Bibel heisst, lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden. Ich glaube, all diese Übersetzungen treffen es eigentlich recht gut, weil wir haben ja gesehen, dass im Jakobus 1,13 steht, niemand soll sagen, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selber versucht niemand. Das ist also der Versuch, den man nicht so auf höchst theologischer, kirchlicher Ebene unternimmt, dieser Spannung irgendwie die abzubauen und das Gebet hier anzupassen. Also es ist nicht Gott, der uns versucht, aktiv in dem Sinn, dass er uns irgendwie legen möchte. Er lässt zwar die Versuchung zu, es ist auch ein Test, den er zulässt, das ist, können wir nicht abstreiten und wollen wir auch nicht. Aber letztendlich ist es nicht er der uns zu Fall bringen will, sondern er möchte eigentlich, dass wir auch jeglicher Versuchung können und werden widerstehen. Weil wir haben gesehen, eben, Versuchung an und für sich ist noch keine Sünde. Auch wenn ich solche Gedanken, Gelüste, Überlegungen habe, ist das noch nicht Sünde. Erst dann, wenn ich dem Raum gebe und wenn ich danach handle, wird es nachher für mich zu der Sünde. Also, dass wir uns hier nicht selber betrügen und nicht selber anklagen oder betrügen. Es gibt auch manchmal den Selbstbetrug von, ja, ich habe ja den Gedanken oder ich habe ja die Gelüste oder ich habe ja den Wunsch, ich habe ja die Liebe eigentlich zu dem, was zwar jetzt vielleicht von Gott her nicht so toll ist, aber eigentlich habe ich das gern. Was machst du, wenn du merkst, ich habe eigentlich etwas gern und du weißt, Gott hat es nicht gern? Dann kann ich ja nicht einfach mich selber wie vergewaltigen und sagen, ja, jetzt dürfte ich es halt nicht gern, aber eigentlich habe ich es ja gern. Und das ist ein Dilemma und das ist manchmal schon ein Selbstbetrug. Manchmal sind unsere Sinne, unsere Seele und unser Herz schon so verdorben, dass wir an Sachen Freude haben, wo Gott keine Freude hat. Und dann müssen wir es nicht zwangshaft oder verknurrt jetzt aus dem probieren, rauszuhebeln wieder und so tun, wie wenn wir jetzt etwas würden hassen, was wir lieben. Sondern dann geht es darum, dass wir dann wirklich uns eins machen mit dem Willen von Gott. Und das ist einfach auch mein Gebet, wenn ich an solche Sachen herkomme, wo ich einfach Gott dann sage und schenk mir Gnade, dass ich das liebe, was du auch liebst. Schenk mir Gnade, dass ich das hasse, was du auch hassest. Schenk mir Gnade, dass ich das verabscheue, was du auch verabscheust. Ich will eins sein mit deinem Willen. Das ist dann das Gebet, das du dann kannst beten. Nicht krampfhaft oder verbissen, probieren, irgendetwas wegzutun, wo du merkst, eigentlich will ich das gar nicht wegtun. Eigentlich habe ich das noch gern. Und trotzdem weisst du, es ist nicht richtig. Und ich glaube, gerade in diesem Dilemma ist das Gebet, ich will das lieben, was du liebst. Ich will das verachten, was du verachtest. Das ist ganz ein wichtiges Gebet dort. Ich will eins sein mit deinem Willen. Komm, du Heiliger Geist, und mach in mir in die Veränderung, dass ich nicht mehr liebe, was du nicht liebst. Versteht ihr das? Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns hier nicht selber eben betrügen oder selber wie zwei, ja, das wäre ja nicht echt, das wäre ja nicht authentisch, wenn ich jetzt das würde sagen, weil eigentlich stimmt es ja gar nicht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess in unserer Heiligung, in unserem unterwegs sein mit Gott, dass wir in allen Bereichen von unserem Leben uns ausrichten und eins machen mit dem Willen und mit dem Maßstab von Gott und seinem Reich. Und versteht ihr, da gibt es ganz viele Bereiche, wo das nicht übereinstimmt. Wenn du noch nicht so lange unterwegs bist mit Gott, da gibt es ganz noch mehr. Und wenn du ein bisschen länger mit Gott unterwegs bist, ist es vielleicht ein bisschen weniger. Aber es gibt immer noch Bereiche, wo ich nicht eins bin mit dem, wo Gott sagt und mit den Werten von seinem Reich. Ist das so? Und dann geht es nicht darum, mich zu erklären oder mich zu entschuldigen oder noch mich zu verteidigen, sondern geht es darum zu sagen, und ich will, dass deine Werte meine Werte werden. Ich will, dass deine Maßstäbe meine Maßstäbe werden. Und jetzt brauche ich nicht einen Veränderungsprozess, den ich nicht selber machen kann und krampfen muss, sondern wo du durch deine Gnade und durch deinen Geist in mir innen bewirkst. Und dann erlebst du das Wunder, dass sich Sachen in dir innen verändern. Ich hatte Bereiche und Sachen in meinem Leben, die ich mir nicht vorstellen konnte, jemals anders zu denken oder anders zu fühlen, aber das nicht vorstellen konnte. Weil das einfach wie zu mir gehört hat, habe ich gemeint. Wie sie gemerkt hat, das gehört gar nicht zu mir. Zu mir gehört nichts, was nicht zu Gott gehört. Und alles, was sich da hat reingeschlichen, kann ja wieder loswerden. Das ist nämlich irgendwo mal reingekommen. Und alles, was irgendwo reingekommen kann, kann irgendwo wieder raus. Amen. Natürlich. Wir sind nicht so auf die Welt gekommen mit dieser Prägung, mit diesen Lügen. Die sind irgendwo reingekommen. Und genauso wie sie rein sind, können sie auch wieder rausgehen. Für das ist Jesus gekommen, für das ist er an dem Kreuz gestorben, dass wir frei werden können von diesen Lebenslügen, von diesen sündhaften Mustern und Angewohnheiten, die wir irgendwo aufgelesen haben in unserem Leben. Und die haben wir alle aufgelesen, irgendwie, irgendwo. Die einen haben ein bisschen mehr abbekommen, die anderen ein bisschen weniger. Spielt keine Rolle. Je mehr negativ du es abbekommst, je mehr Gnade bekommst. Und die anderen bekommen auch Gnade. Das, was der Paulus gesagt hat, oder? Umso mehr kann ich mir rühmen, den Werk, den Christus an mir da hat. Das ist die Situation. Und wir haben gesehen, da gehen wir jetzt nicht mehr darauf ein, dass auch Jesus versucht ist worden. Also das heisst, die Versuchung, das ist wie gesagt, das ist nicht etwas Fremdes, wenn das passiert, das ist nicht etwas Außergewöhnliches, sondern es gehört zu unserem Nachfolge, dass das, was Christus nachher auch in unser Herz, in unser Leben reingetan hat, auch irgendwann geprüft wird, verhebt das jetzt. Ist jetzt der, ist jetzt die mir wirklich treu? Gott testet das. Und das heisst von Jesus, nachdem dass er getauft ist worden vom Johannes, der Himmel sich aufgetan hat, die Stimme oben runtergekommen ist und gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und nachher der Heilige Geist auf den Christus runtergekommen ist und ihn erfüllt hat. Der nächste Vers in der Bibel heisst, und der Geist Gottes, führte ihn in die Wüste. Und dann war er dort 40 Tage und Nächte. Und das heisst, der Teufel ist gekommen und hat ihn versucht. Jesus ist getestet worden. Und wir haben das letzte Mal angeschaut, das sind die drei Versuchungen, die Jesus hatte. Er hat sollen Steine zu Brot machen, nachdem er sehr hungrig war. Also er hat selber für seine körperlichen Bedürfnisse sorgen. Das war die Versuchung. Und das nicht Gottes Sorge lassen. Er hat alle Reich von der Welt können haben, wenn er Satan anbetet. Da geht es um einen Status, um Anerkennung, auch um das Mandat, das wir haben, um Macht. Und als drittes war die Versuchung, stürzt die ab und Gottes Engel werden die tragen. Hier geht es um Schutz und um Versorgung. Und in allen drei Bereichen hat Jesus mit dem Wort von Gott diesen Versuchungen vom Satan Widerstand geleistet und er gesagt, es steht geschrieben. Das. Und darum ist es wichtig, dass ihr eure Bibel kennt. Ihr müsst wissen, was geschrieben steht. Ihr müsst wissen, was die Wahrheit vom Reich von Gott ist. Wenn die Versuchung kommt, musst du wissen, ja, was ist denn jetzt Täuschung und was ist wahr? Sonst bist du verloren, wenn du das Echte nicht kennst. Hast du die neuen 100er Noten schon gesehen? Nein, die gibt es nämlich noch gar nicht. Aber man weiss, glaube ich, schon, wie die würden aussehen, wenn es sie gäbe. Sehr wahrscheinlich ist das Design auch schon da, nehme ich mal an. Also wenn ich dir jetzt so eine neue 100er Note gebe, wie kannst du wissen, ob es die echt ist oder nicht, wenn du noch nie eine gesehen hast? Kannst du nicht, oder? Und so ist es mit dem Wort von Gott auch, mit dem Reich Gottes werden. Du kannst nur die Fälschung erkennen, wenn du das Echte kennst. Der Teufel kommt immer mit Fälschungen. Er imitiert Sachen, die so aussehen wie das, was es im Reich von Gott auch gibt. Habt ihr das schon gemerkt? Der Teufel ist nicht sehr kreativ. Der hat gar nie etwas Neues erfunden. Der tut nur nachäffen, was Gott eigentlich geschaffen hat. Du bringst dort seine Kopien, seine Fälschungen, seine Blüten und probiert mit denen die Leute zu ködern. Und das kann er vor allem dann, wenn die Leute eben das Original nicht kennen. Die wissen, wie eine echte Banknote aussieht und wie man die kann prüfen kann, dass er gegen das Licht hat und alles drin sein muss, dann kannst du dann nicht irgendeine Kopie auf einem Farblaser herkommen kann, sagen, das ist jetzt die neue 100er Note. Und so geht es uns auch, wenn wir in unserem geistlichen Leben geprüft werden. Wenn Gedanken, Angebote an unser Leben herkommen, dass wir prüfen können, ist das richtig, wenn ich das mache? Und das fängt nicht bei der Tat an, das fängt eben bei den Gedanken an. Merkst du noch, wenn du einen Film schaust, wenn eine Szene kommt, wo Sachen drin vorkommen, die nicht nach Gottes Reich sind? Merkst du das noch? Oder ist das normal, dass der Prinz mit seiner Prinzessin schon ins Nest geht, kaum haben sie sich das erste Mal nach dem Date gesehen oder so? Ist das normal? Oder merkst du, dass das eigentlich nicht nach den Normungen von Gott ist? Geht da noch ein Alarm los irgendwo? Oder hast du dich daran gewöhnt? Weil man das halt immer schon so sieht, weil es ja in jedem Film vorkommt und in jedem Buch und überall. Und ja, merken wir das noch? Und ich glaube, da werden wir mal ein bisschen dieser Frage nachgehen. Also wir haben gesehen, die drei Versuchungen da bei Jesus, die kommen auf die Schlagwort Sex, Macht und Geld reduzieren, wobei es natürlich immer noch ein bisschen mehr ist, aber es geht grundsätzlich um die drei Bereiche, wo wir auch schwach sind, wo wir verführbar sind. Und dass es bei Frauen und Männern anders ist, gerade wenn es um die Sexualität geht, da sind wir das letzte Mal verblieben. Ich habe euch dann da die beiden Bücher vorgestellt gehabt. Jeder Mann und die Versuchung heisst es. Und jede Frau und das geheime Verlangen. Und da möchte ich jetzt einfach aus dem einen Buch, aus der Einleitung, einfach einen Satz lesen. Zu einer ausgewachsenen sexuellen Affäre gehören immer zwei. Und wenn viele Männer ihre Affären auf die Welt der Bilder und Blicke begrenzen, so geben sich nicht wenige, viele Frauen der Ersatzbefriedigung der Herz- und Schmerzfantasien hin. Manche vergleichen glatt ihre Ehemänner mit anderen und sind ganz enttäuscht, wenn sie nicht genügend Punkte erreichen. Das ist nur ein Satz jetzt aus der Einleitung von diesen beiden Büchern. Ich muss sagen, die sind wirklich gut, die Bücher. Das ist für Leute, die in diesen Bereichen Anfechtung, Versuchung haben, sie sind sehr ehrlich und beschreiben, wie kann ich erstens einmal die Situation, die Welt, wo wir drinnen sind, und zweitens, wie kann ich ein heiliges und ein reines Leben führen in einer Welt, die nicht heilig und nicht rein ist. Das ist eine Herausforderung für uns alle. Und ihr mögt euch jetzt vielleicht fragen, ja, das ganze Gebiet von Sexualität und so, das ist ja immer ein bisschen heikel, da sind noch Kinder rum, kann man jetzt da in einer Predigt, kann man da in einem Gottesdienst das eigentlich so ansprechen? Ja? Hä? Meint ihr, kann man das? Ja, natürlich, ich sage nicht, man kann, man muss. Der Kuno, kennt ihr den? He? Das ist der, der Leben live wird referieren. Der hat bei mir so einem Erziehungstag oder was auch immer war, wo er auch geredet hat, der hat gesagt, wenn du deine Kinder in den Kindergarten oder in die Schule schickst, öffentlich, dann müssen die bis dann aufgeklärt sein. Und wenn du das nicht machst, dann werden sie von ihren Kollegen im Kindergarten oder in der Schule aufgeklärt und vielleicht mit einer Art und Weise, wie du das nicht unbedingt wettest. Das ist traurig, aber wahr. Darum ist es wichtig, dass wir auch über das reden, auch in der Gemeinde, auch wenn es manchmal so ein bisschen ein Tabuthema ist und wenn wir hier sicher nicht in Detail gehen. Wenn ich höre und sehe, wie auf dem Spielplatz, der vis-à-vis von unserem Haus ist, Kinder reden, was für Ausdrücke die jetzt mal nehmen, Ersteller, Zweiteller, dann wird es mir manchmal komisch. Die wissen sehr wahrscheinlich die meisten gar nicht, von was sie reden. Aber es ist einfach so. Man redet über das auf eine sehr negative, abschätzige Art, über die Sexualität. Man nimmt Begriffe die abschätzend sind, auch anderen gegenüber. Man schießt sich gegenseitig Schlemperlinge an den Kopf, die sehr problematisch sind. Und da ist es wichtig, dass wir als Gemeinde, als Christen wissen, was Sache ist und unsere Kinder so wissen. Wisst ihr, wie alt ich war, als ich das erste Pornoheftchen gesehen habe? Und das habe ich nicht gekauft am Kiosk. Ja, hätte können sein. Aber es war nicht dann. Nein, es war in der Unterschule. Ich kann nicht mehr genau sagen, ob es jetzt in der ersten, zweiten, dritten oder vierten Klasse war. Aber auf jeden Fall in einem zarten Alter. Weiss noch, im Winter haben wir können in der Schule essen. Das war ja so eine Art Tagesschule, aber nur im Winter. Für die, die weit weg, weit den Schulweg kann ich nicht, mussten heimgehen über einen Mittag und wieder her. Und ich weiss noch, ich war dort in dieser Tagesschule, habe das Mittag gegessen. Und nachher musste ich aufs WC müssen, und weil dies dort an der Turnhalle angegliedert ist, ist man dort in die Turnhalle-WC gegangen. Und das sind so einfach so wie die öffentlichen Toiletten, die nur da die Stellwände hat, wo es unten offen ist. Und dann ist neben mir ein anderer Giel, der etwa gleich alt oder ein Jahr jünger ist als ich auf dem WC war. Und plötzlich kommt so ein Heftchen unten durch. Dann habe ich das angeschaut, ich muss euch ehrlich sagen, ich war schockiert gewesen, was ich da gesehen habe. Ich habe es vorher noch nie so etwas gesehen. Und es hat mich völlig geruset und abgestoßen. Aber einfach nur mal zum Sagen, in diesem Alter wirst du mit diesen Sachen konfrontiert. Und es ist wichtig, dass wir wissen, wie gehen wir damit um. Ich habe gerade jemanden angetroffen letzte Woche, der gesagt hat, ich habe mit einer Lehrerin geredet, die sie jetzt schon die iPads schon in der 5., 6. Klasse den Schülern abgegeben. Dann haben sie mal geschaut auf dem Internet Chronik, was die Kinder alles so schauen. Und das sind ein grosser Teil der Jungen, die pornografische Sachen konsumiert, schon in der 5., 6. Klasse. Also ist das Thema für Kinder oder nicht? Gut. Brauchen wir darüber nicht mehr weiter zu diskutieren. Die Herausforderung ist, wie kann ich ein reines und ein heiliges Leben führen? Der Fokus ist nicht, wie kann ich das Böse vermeiden, sondern der Fokus ist, wie kann ich ein gottgefälliges, ein gottwohlgefälliges, ein reines und ein heiliges Leben führen. Das ist der Challenge. In einer Welt, die diese Werte von Gott nicht kennt oder sie verworfen hat. Also, wie kann ich den Versuchungen von Sex, Macht und Geld widerstehen, ein reines, heiliges und Leben führen? Das ist nicht unmöglich. Das ist die erste frohe Botschaft. Das ist nicht unmöglich. Es gibt viele Leute, die den Kampf aufgegeben haben, weil es für uns hat eh keinen Sinn. Ich bin an allen Orten, treffe nicht das Zeug wieder an, in Heftchen innen, in Werbungen innen, am Fernsehen, an allen Orten. Ich habe aufgegeben, ich kämpfe gar nicht mehr gegen das an, ich arbeite es eh nicht. Und dann möchte ich alle ermutigen, es ist nicht unmöglich, ein reines und ein heiliges Leben zu führen. Es ist aber nicht möglich, das aus eigener Kraft zu machen. Es wird nicht deine Anstrengung sein und dein guter Wille und dein Willen es gut machen, das zum Erfolg führt, und du wirst es auch nicht alleine schaffen. Sondern du brauchst Gemeinschaft, du brauchst Personen, wo du dich anvertrauen kannst und wo du den Kampf mit ihnen zusammen kannst führen. Und du brauchst vor allem den Heiligen Geist, der dein Leben regiert, und du musst lernen, dein Fleisch, deine selbstsüchtige Natur jeden Tag in den Tod zu geben. Und wir schauen jetzt einfach miteinander ein paar Bibelstellen an, ohne dass ich die alle kommentieren, einen Teil schon, der einfach uns zeigt, was Jesus, was Gott zu dieser ganzen Thematik eigentlich sagt. Wir fragen Matthäus 5, 27 bis 30. Da sagt Jesus: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Denn wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf von dir, es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Jesus tut hier ein Gebot aus dem Alten Testament, das ist eines der 10 Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, aufnehmen und tut eben noch einmal wieder von etwas Äußerem, von einer Tat, zu etwas Innerem machen. Es ist übrigens wichtig, dass ihr das seht. Das alttestamentliche Judentum hat den Fehler gemacht, dass sie ganz viele Sachen nur noch auswendig, äußerlich haben angewendet und in ihren Augen richtig gemacht, weil sie haben nicht gemerkt, dass das etwas Inwendiges, was mit dem Herz zu tun hätte, wäre. Und das ist etwas, was Jesus permanent konfrontiert und korrigiert. Und hier tut er so korrigieren und sagt, es geht nicht einmal so darum, ob du jetzt äußerlich noch den Anschein von einer intakten Nähe hast oder nicht. Wenn du einer Frau schon nur nachschaust, sagt er jetzt dem Mann, für sie zu begehren im Herz, hast du schon den gebrochen. Bist du schon, hast du das Gebot schon übertreten? Und nachher die relativ brachiale Anweisung, wenn dir dein rechte Auge verführt, dann reiss es aus. Es ist besser, du kommst mit einem Glied weniger in den Himmel, als mit einem ganzen Leib in die Hölle. Da wird auch die Konsequenz aufgezeigt. Du verstehst, Gott, Jesus will nicht, dass wir unser Auge ausreissen. Gell? Er will auch nicht, dass wir unsere Hand abhacken. Das wäre der nächste Vers, wenn sie es zum Unrechten verführt. Aber Jesus zeigt mit diesen Bildern, hey, es geht hier um deine ewige Erlösung und dass du es nicht zulässt, dass etwas, was dich verführt, Macht hat in deinem Leben. Bis dort konsequent, sagt er mit dem eigentlich. Bis entschieden. Ah, da kommt sie noch die Hand. Hey. Gut. Nachher haben wir den Römerbrief. Der Paulus schreibt hier, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Das können wir kommentarlos lassen. Vielleicht noch der Begriff Unzucht, wo jetzt schon mehrmals vorkommt. Unzucht heisst griechisch Porneia und es ist damit eigentlich jegliche außereheliche sexuelle Handlung gemeint. Aus dem Porneia kommt da unser Begriff eben von Porno oder Pornografie, wo wir brauchen sie unzüchtige Sachen. Nach 1. Korinther 9 bis 13, da schreibt es der Paulus, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen dieser Welt oder die Habgierigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Habgieriger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie sollte richten? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Die aber draußen sind, wird Gott richten, verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Das ist jetzt eine wichtige Unterscheidung hier. Offensichtlich hat das auch zu Missverständnis geführt, dass der Paulus das hier nochmal sagt. Weißt du, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Unzüchtigen. Also er hat scheinbar schon vorher mal einen Brief geschrieben gehabt. Und sehr wahrscheinlich ist das, haben sie das jetzt so missverstanden, dass wir ja dürfen wir keinen Kontakt haben mit allen Leuten, die irgendwie. Aber der Paulus hat gemeint, nein, es geht nicht um die außerhalb der Gemeinde, es geht um die innerhalb der Gemeinde. Du sollst die nicht eins machen mit Leuten, die sich Bruder nennen, die sich Schwester nennen, die sich als Teil vom Leib von Christus verstehen und unzüchtig sind, habgierig sind, Götzendiener sind, Lästerer oder Trunken, Bolden oder Räuber. Mit so einem soll ich nicht einmal essen. Er tut eigentlich hier ein Missverständnis klären und macht nochmal klar, wir haben die Verantwortung, was innerhalb vom Volk von Gott ist, zu richten und hier einander gegenseitig zu ermahnen und zu ermutigen. Und da werde ich jetzt gleich mal etwas dazu sagen, dass hier nicht irgendwo eine Nachlage oder eine Hilfe kommt. Es geht hier nicht darum, um Leute, die irgendwo eine Schwäche haben, die am Kämpfen sind, und wo in diesen Schwächen manchmal auch nicht also die heldenhaften Überwinder und sieghaften Helden sind. Weil das sind wir nämlich alle nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Gell? Wir können alle in irgendeinem Bereich stolpern und fallen, schwach werden, Unreins zulassen. Das ist sicher allen schon mal passiert. Und da geht es dann nicht darum, aber es geht darum, wenn Leute in einem solchen Lebensstil leben und das öffentlich machen, dazu stehen, nicht bußfertig sind und auch nicht bußtun, das auch nicht als Sünde bekennen, das sozusagen als alternativen Lebensstil propagieren und sagen, ja, ich mache das jetzt halt einfach so, das ist nicht so schlimm, für mich stimmt das, ich habe die Freiheit, wenn es für dich nicht stimmt, ja, du bist auch einfach noch so ein bisschen religiös gesetzlich, da kann ich auch nichts dafür, aber für mich stimmt jetzt das. Versteht ihr, was ich meine? Um das geht es. Also es ist ja der Gesamtzusammenhang, wenn man dann auch im 2. Korintherbrief noch weiter liest, dann greift er nämlich das Thema dann nochmal auf. Einfach nicht, dass wir hier einen falschen Fokus überkommen. Wir alle haben unsere Schwächen und wir müssen einander wegen dem nachher nicht meiden, sondern wir können einander gegenseitig auch die Sünden bekennen und Vergebung zusprechen und die Kindschaft, die Sohnschaft wieder annehmen und mutig weitergehen. Es ist keine Schande zu fallen, sondern es ist eine Schande zu bleiben liegen oder den Fall noch zu zelebrieren oder zum Normalfall zu erklären. Versteht ihr das? Das ist mir wichtig, dass wir nicht hier in eine falsche Haltung kommen. Wir bleiben noch im 1. Korinther, im Kapitel 6, Vers 13, in den Versen 15 bis 20, schreibt der Paulus, der Leib aber ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, und der Herr für den Leib. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen, das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr. Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei, alle Sünden, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, und den ihr von Gott habt, und dass sie nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Da geht es, da tut sich der Paulus auch wieder gegen eine Irrlehre wenden, die schon in der ganz Anfangszeit ist gekommen. Das hat Leute gegeben, die gesagt haben, das Geistliche und das Körperliche, das ist wie getrennt, oder? Der Körper, das ist sozusagen das Fleisch, das ist der alte Mensch, und der kann halt einfach nicht anders, der hat einfach seine Bedürfnisse und seine Gelüste, seine Sachen, die Gott nicht so gefallen hat. Der kommt ja eh ins Grab, der stirbt ja eh, das ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich im Geist das so leben und machen, und das ist der wesentliche Aspekt. Da hat man so wie zwei Bereiche gemacht, wo man das Körperliche so fast verteufelt und das Geistliche eben so überbetont. Und dann widersteht jeder Paulus und sagt, das ist nicht so. Ihr seid als ganze Menschen mit eurem Körper, seid ihr eine heilige Wohnstätte von Gott. Und er erklärt das nachher auch noch, ihr seid eure Leiber, seid der Tempel vom Heiligen Geist. Eure Körper sind der Tempel vom Heiligen Geist. Darum können wir unseren Körper nicht teilen mit Unzucht, mit Unreinen. Und sonst tun wir den Tempel von Gott verunreinigen. Also das ist auch wieder in Abgrenzung gegenüber Gewohnheiten, die da waren. Nachher kommt der 2. Korinther, Vers 12, 20 bis 21. Denn ich fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will, und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt, sondern es gibt Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdungen, Aufgeblasenheit, Aufruhr. Ich fürchte, wenn ich abermals komme, wird mein Gott mich demütigen bei euch, und ich muss Leid tragen über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben, für die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Das ist jetzt der Vers, den ich vorhin erwähnt habe, das ist aus dem 2. Korintherbrief. Eigentlich hat der Paulus Christen in Korinth ermahnt. Er hat gesagt, schaut, so könnt ihr nicht leben. Und ihr müsst mit diesen Sachen, wenn so Sachen in eurer Gemeinde offen gelebt werden, da hat es Leute gegeben, die sie irgendwie mit der Freundin von ihrem Vater irgendwie inzuchtmässig oder irgendwie mit anderen Frauen, mit anderen Männern, und das ist irgendwie so, ja, aber wir haben ja die Freiheit in Christus, gell? Und da ist der Paulus gekommen und hat gesagt, hallo, so geht's nicht. Und hat eben gesagt, eure Glieder sind heilige Glieder, die Christus gehören. Jetzt müsst ihr mit dem handeln. Ihr müsst das aus eurer Mitte entfernen. Und jetzt im 2. Brief gibt er eigentlich seiner Sorge Nachdruck. Ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die immer noch so leben. Und die nicht Buss darüber haben. Und nicht sie umgekehrt. Und immer noch in der Unreinheit, in der Unzucht und in diesen Ausschweifungen leben. Und ihr seht oben der Katalog, es geht hier nicht um sexuelle Sünden allein, gell? Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdungen, Aufgeblasenheit, Aufruhr und so weiter. All das sind Sünden, die bekannt sollen werden, um Vergebung gebeten wird und wo man dann Vergebung empfangen können, Reinigung und Heiligung können empfangen. Galater 5, 16 bis 24. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Und das ist die Lösung jetzt hier drin, wo uns der Paulus sagt, wie komme ich aus dieser Gefangenschaft von Begierden, von Lust, von Sünden raus, nicht in dem, dass ich mich anstrenge, sondern in dem, dass ich mein Fleisch, mein altes, selbstbestimmtes Leben in den Tod gebe, mit seinen Leidenschaften und Begierden in den Tod gebe. Und dem Geist von Gott Raum geben, dass er seine Frucht in meinem Herz, in meinem Leben kann vorbringen, wo unter anderem Keuschheit ist. Keuschheit, für die, die das nicht wissen, das ist eben sexuelle Unberührtheit. Ich spare mich auf. viele Ehepartner in Leben kennst, ohne das vorher alles auszuprobieren mit x verschiedenen Partnern. Das ist Keuschheit. Epheser 5, 1 bis 7, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat am Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Wir haben es vorher schon gehört, in diesem Vers, hier kommt so wieder. Dort ist gestanden, ihr werdet das Reich von Gott nicht können ererben, wenn ihr da drinnen verharrt. Und hier heisst es jetzt, ihr werdet nicht können das Erbteil haben vom Reich von Christus, wenn wir in Unreinheit verharren. Also das heisst, wir kommen in unserer Stellung, in unserer Position, in unserem Mandat, das wir eigentlich von Gott haben, in dieser Sohnschaft kommen wir nicht vorwärts, wenn wir hier Kompromisse zulassen. Kolosser 3, 1-10, bitte noch. Viel einfach Bibelworte, aber es ist gut, wenn wir die Worte einfach noch ein bisschen wirken. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Auch ihr habt früher so gelebt und habt euch von diesen Dingen beherrschen lassen, aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Der zweite Teil ist aber Hoffnung für alle, der Oberteil von Luther Übersetzung, nur wenn ihr da noch fragt, was da die Klammer bedeutet. Hoffnung für alle tut das so ein bisschen besser, verständlich, manchmal noch ausdrücken als ein bisschen das alt ehrwürdige Lutherdeutsch. 1. Thessalonicher 4, 3 bis 5. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch verstehe sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. 1. Petrus 4, 1 bis 4, weil Christus als Mensch gelitten hat, sollt ihr euch dieselbe Haltung wie er zu eigen machen, wer nämlich körperlich leiden musste, weil er zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht. Interessant, hä? Das hat mit Verfolgung etwas zu tun, das hat mit Leiden zu tun, wo ich wegen Christus erduldet habe. Wenn du das mal erlebt hast an deinem Körper, verliert die Sünde ihre Macht. Er wird sich, solange er noch auf der Erde lebt, nicht mehr von menschlichen Leidenschaften, sondern von Gottes Willen leiten lassen. Lange genug habt ihr früher ein zügelloses Leben geführt, wie alle anderen, die Gott nicht kennen. Ihr habt euch gehen lassen, euch betrunken und rauschende Feste gefeiert und ihr habt beim abscheulichen Götzendienst mitgemacht. Natürlich können eure alten Freunde nicht verstehen, weshalb ihr von diesem haltlosen Leben auf einmal nichts mehr wissen wollt und sie reden abfällig über euch. das ist etwas, was die einen oder anderen auch schon mal erlebt haben. Und das ist eben ohne Versuchung. Sei es in der Schule, sei es am Arbeitsplatz, sei es mit den Freunden und Kollegen. Wenn du plötzlich all das Zeug nicht mehr cool findest und nicht mal an einem Ort mitmachst, versteht ihr das nicht? Können sie ja nicht verstehen, müssen sie ja nicht verstehen. Sie können sich auch verächtlich äußern gegen dich, sie können dich sogar mobben, können blöd über dich reden. Und das erduldest du, das erdulden wir, weil wir zu Christus gehören. Oder? Und lassen uns dort nicht verführen und wollen auch die Coolen sein und wollen auch dazugehören und machen Kompromisse mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Gell? Euer Körper ist der Tempel vom Heiligen Geist. Sein Geist will in euch wohnen. Manchmal braucht es, dass wir nicht verstanden werden, abgelehnt werden sogar, verächtlich über uns geredet wird, weil wir zu Christus gehören. Das ist eine Ehre. Der Petrus hat gesagt, freut euch, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Das fühlt sich manchmal nicht so fröhlich an, gell? Wenn ihr das schon mal erlebt habt, fühlt sich immer noch im Gegenteil. Aber dort ist es wichtig, dass wir die Perspektive von Gott her haben müssen. Wenn mir Unrecht geschieht, weil ich mich an Gott halte, dann ist das eigentlich eine Ehre für mich. Wisst ihr noch, was am Josef passiert ist, die jetzt gerade das Musical schauen, wo er dieser verführerischen Frau von Potiphar widerstanden hat? Was ist denn ihm passiert? Er ist verleumdet worden. Die Frau hat nachher gepotet, er hat gesehen, wie es vergewaltigt, dabei war es umgekehrt. Und man hat natürlich der Frau geglaubt und nicht ihm, und er ist ins Gefängnis gekommen. Zu Unrecht bestraft, zu Unrecht aus aller Würde geht und jahrelang in einem Knast hingehockt. Das ist nicht so einfach, das wegzustecken. Die besten Jahre vom Leben, ja. Aber das hat auch zum Training von Gott gehört, gell? Gott hat ihn in diesem Gefängnis vorbereitet zu dem, was sie eigentlich, und sein eigentliches Mandat war, nämlich seine Brüder zu versöhnen und das Volk zu retten von dieser Hungersnot. Ups, wir kommen schon zum zweitletzten Vers. Hebräer 12, Vers 16. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Da geht es so um Geringschätzung vom Heiligen. Dass man nicht unmoralische Sachen zulassen und das Heilige geringschätzen oder eben verpachten, so wie es der Esau gemacht hat, wo sein Erstgeburtsrecht egal war. Ja, jetzt Hunger, ist mir doch gleich, gib mir jetzt das Linsengericht, du kannst das Erstgeburtsrecht haben. Das ist eine Haltung, die ihm nachher sehr viel Unsagen gebracht hat. Und die letzte Stelle natürlich aus der Offenbarung. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Das ist übrigens das neue Jerusalem, das da beschrieben ist. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und die, die die Lüge lieben und tun. Also da ist beschrieben, da gibt es Zugang zu dem neuen Jerusalem, wo das Bild ist für die Gemeinde, die heilige Stadt. Und die, die dieser Zauberei, Hurerei, Mörder, Götze, die dem festhalten, die bleiben aus, die können nicht rein. Du kannst nicht auf dem Weg gehen vor Reinheit und vor Heiligung und gleichzeitig die noch mit anderen Sachen einlässt und verunreinigst. Vater, und wir stehen jetzt vor dir als deine Gemeinde. als die Frau, die du erwählt hast, die du rein gemacht hast, die du mit deinem Leben gezahlt hast, dass alle unsere Sünden vergeben sind, dass jede Macht vom Teufel besiegt ist und dass auch die Macht vom Tod über uns keine Macht mehr hat. Wir sind zu ewigem Leben befreit und versetzt worden. In dein Reich hinein, in dein Reich vom Licht hinein. Und du hast alles gegeben und alles gezahlt, damit wir ein reines und ein heiliges Leben führen können. Du hast nicht nur das Negative, das Dreckige, das Unreine von uns weggenommen durch dein Blut, Jesus, sondern du hast uns viel mehr dein Heilige gegeben, dein Reine gegeben durch die Heilige Geist, der in uns innen wohnt. Und wir sagen heute als deine Gemeinde, wir nehmen Abschied von jeder Unreinheit, von jeder Sünde, die noch im Verborgenen, im Versteckten irgendwo weiter grassiert hat. Und wir sagen, Jesus, es tut uns leid. Wir bekennen dir jede Sünde und jede Schuld, die wir uns verunreinigt haben, nicht nur im sexuellen Bereich. Und wir bitten dich um Vergebung. Reinige du uns mit deinem Blut, wasch uns rein. Und komm du mit deinem Heiligen Geist und füll du diesen Raum aus. Das soll nicht leer bleiben. Wir geben unser Fleisch, unsere natürlichen, unsere Selbstbestimmung, den Tod. Und wir sagen, du sollst regieren durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Durch den Geist. Halleluja. Genau. Wir singen das Lied nochmal mit den Transgressions da. Das ist eine Übersetzung, das heisst dort die Verfehlungen eigentlich. Er hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Er hat dafür gezahlt, er hat sie weggenommen von uns und ins weiteste Meer geworfen, so weit der Osten vom Westen ist, hat er das von uns entfernt. Und das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen, für jedes Einzelne. Und ich sage auch, jede Anklage, die immer wieder da ist, muss gehen. Wer will die Heiligen Gottes verurteilen? Wer will sie anklagen? Niemand ist da, der das kann, weil Christus für uns gezahlt hat. Er ist unser Anwalt, er ist unser Fürsprecher, er steht für uns her, er steht zwischen dir und Gott. Und wenn Gott dich anschaut, sieht er dich immer durch Christus durch. Als der Reine, als der Geheiligte, als der Sohn. Steht auf und nehmt das an.